Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. So langsam schippern wir Olympia entgegen, sind aber auch noch nicht ganz fertig mit der Free Agency. Es gab noch ein paar kleinere Entscheidungen, ein paar größere Entscheidungen. DeRozan ist unter der Haube. Unfassbar, ich dachte schon, es passiert gar nicht mehr. Daniel Theis hat neues Zuhause, Caleb Martin wechselt nach Philly, Kate Cunningham verlängert, Franz Wagner verlängert. NBA heißt im Endeffekt Gesprächsstoff, würde ich sagen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch bei kleineren Deals niemals Uninteressierte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, bevor wir jetzt über die ganzen Deals sprechen, Verlängerungen, Trades, Signings, was auch immer, es gab auch schon die ersten Vorstellungen. Klay Thompson wurde in Dallas vorgestellt, gemeinsam natürlich mit Naji Marshall und Quentin Grimes. Und er hat so ein paar Dinge gesagt, so über seine Zeit in Golden State, beziehungsweise über das Ende der Zeit in Golden State. War natürlich irgendwie traurig, dass so eine Ära zu Ende geht, hat aber auch dann irgendwie gesagt, so sometimes breakups are necessary to do what's right. Und er hat auch so ein bisschen gesagt, dass er wohl nach der Saison Vertragsangebote Richtung Warriors geschickt hätte, die irgendwie unbeantwortet geblieben seien und er deshalb etwas enttäuscht gewesen wäre. Und dass er aber sehr dankbar ist für die Zeit in Golden State und dass für ihn jetzt aber der Zeitpunkt gekommen war, irgendwie weiterzuziehen, um seine Karriere nochmal irgendwie zu re-energize und irgendwas Besonderes für den Rest seiner Karriere zu machen. Und hat dann gesagt, Dallas wäre irgendwie der Ort dafür. Er hat so gesehen während des Meisterschaftsruns und hat gesagt, okay, da würde er perfekt reinpassen. Und dazu kam noch der Zusatz so mit Luca und Kyrie, das wäre jetzt so der Punkt, so dass die Gegenspieler jetzt nicht mehr so an ihm dran kleben könnten, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Das waren, glaube ich, so ein paar Dinge, die ich mir jetzt so notiert habe. Was machst du aus? Also, was machst du draus?
Also, sind ja ein paar verschiedene Sachen. Ich glaube, so mit dem Vertragsthema, da ist halt immer, und das merkt man, finde ich, jetzt gerade, also auch Paul George hat ja auch ein bisschen was über seinen Prozess erzählt, wie das war mit den Clippers so übers Jahr. Klay hat ein bisschen was dazu gesagt, einige andere auch, bei Caleb Martin gab es jetzt ein ziemliches Hin und Her. Ich glaube, es sind halt immer mehrere Seiten beteiligt und es erzählt auch immer jede Seite die Version, die sie gerne erzählen will. Wie das genau gelaufen ist, weißt du halt einfach dann trotzdem nicht.
Auch die eigene Wahrnehmung, ne? Ja.
Genau, deswegen weißt du es halt einfach nicht genau, wie es dann war, ob die Warriors sich jetzt nochmal bemüht haben oder ob es halt wirklich vor der letzten Saison, wo ja wohl ein konkretes Angebot auf dem Tisch lag, was halt abgelehnt wurde, ob sie danach dann einfach entschieden haben, eigentlich ist es hier absehbar, dass es auf das Ende zugeht. Letztendlich ist es ja auch nicht so wichtig, weil ich glaube tatsächlich auch, dass es sowohl für die Warriors als auch für Klay Sinn ergibt, auch wenn es schade ist. Also so als Basketball-Romantiker, wenn man so will, ist es ja, wäre es natürlich cooler gewesen, wenn der halt seine komplette Karriere bei den Warriors verbringt. Aber ich glaube, dass da am Ende es halt, also nach seinen Verletzungen, so eine bisschen komplizierte Situation einfach entstanden ist für alle, weil er eigentlich dem Spieler hinterhergerannt ist, der er davor war. Die Warriors den Spieler auch sehr dringend gebraucht hätten, der er davor war.
Ja.
Oder beziehungsweise sehr viel mit dem hätten anfangen können, gerade um halt so die Balance im Team zu wahren. Und die halt aber nicht mehr da war. Und er natürlich aber trotzdem einen anderen Stellenwert hatte, als jemand, der einfach nur ein Shooting-Spezialist ist, der aber nicht so ein toller Verteidiger ist, weil man halt diese Vorgeschichte mit ihm hatte. Das ist halt einfach dann, glaube ich, für alle Seiten ein bisschen schwierig und für ihn auch. Und deswegen glaube ich auch, dass es ihm eigentlich helfen kann, sollte, in ein anderes Team zu kommen, wo die Hierarchie klar ist. Da gibt's halt zwei etablierte Superstars. Er ist der Neue. Er ist natürlich auch eine lebende Legende, das ist klar. Er ist ein baldiger Hall of Famer, einer der besten Shooter ever. Da muss man ja nicht drüber reden. Aber er kommt da ja nicht mit rein mit dem Anspruch, wie es in Golden State ja so ein bisschen war. Hey, ich habe sehr großen Anteil daran gehabt, diese Dynastie hier überhaupt aufzubauen, diese Franchise aus dem Dreck zu ziehen, weil da waren die Warriors jahrzehntelang, muss man ja sagen, bevor diese Ära mit Curry, Green und ihm angefangen hat, waren sie ja halt einfach überwiegend wirklich sehr schlecht über viele Jahre. Und all das, diese Baggage, die ist ja jetzt einfach nicht mehr da, sondern er kommt da jetzt halt rein, kann frisch anfangen. Diesen rein sportlichen Faktor, den er angesprochen hat, dass es ein bisschen schwieriger wird, ihm auf den Füßen zu stehen, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Also weil halt einfach zwei wirklich sehr, sehr gute Creator da sind, auch zwei Offensivspieler, die einfach klar vor ihm stehen in der Hackordnung, die mit Ball in der Hand halt super viel anfangen können. Gerade mit Kyrie, jemand, der auch sehr gut off-ball ist. die Offense ist insofern etwas breiter aufgestellt als das, was die Warriors jetzt zuletzt hatten, wo halt Curry natürlich ein offensives Powerhouse ist, das ist klar, aber halt sonst niemand wirklich verlässlich war. So, du hattest natürlich irgendwie deine guten Phasen von Kuminga, der aber Off-Ball jetzt nicht so viel Respekt natürlich verlangt hat. Das so die letzten zwei Jahre von Andrew Wiggins, die halt leider einfach nicht wahnsinnig gut waren, gerade im Vergleich mit den mit dem einen Jahr davor, wo er gerade in den Playoffs so wichtig war. Und es ist halt einfach ein bisschen andere Hackordnung in Dallas. Du hast da dann, ich meine, was den Fit angeht, es gibt natürlich einen defensiven Trade-off, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das letztendlich darstellen wird, aber dass es für ihn offensiv eine bessere Situation ist, da würde ich, glaube ich, zustimmen. Und ich würde auch gleichzeitig sagen, dass es für die Warriors auch besser ist, wie sie sich jetzt aufgestellt haben, ohne ihn mit anderen Wings.
Ja, würde ich zustimmen. Also gerade bei Part Nummer 2, bei Part Nummer 1 auch gerade, wenn man so die jüngere Vergangenheit anschaut, also was du gerade angesprochen hast, ich glaube, da war, ja klar, war er irgendwie so schon eigentlich der zweitverlässlichste Shooter und im Endeffekt auch irgendwie Scorer. Und du hast natürlich dadurch, war es natürlich schon ein bisschen einfacher. Klar, es gab noch die Zeit mit Durant. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Ausreißer nach oben.
Das war sowieso ein unfaires Team.
Genau, also da war es schon so ein Ding. Wo ich halt gespannt bin, ich meine, klar, also die Warriors war halt so ganz, ganz für dieses Bewegen und dieses Ball-Movement, Player-Movement etc. Das hast du jetzt halt vielleicht ein bisschen weniger. Du hast vielleicht auch weniger so dieses, es ist halt alles schon etwas statischer in Dallas. Es ist schon eher so, wie gesagt, Luca kocht und die anderen gucken, haben so ihre Positionierungen und daraus entsteht irgendwas. Und dann ist es vielleicht auch eine andere Art des Spiels, dass man ihm vielleicht trotzdem, dass man es trotzdem schafft, ihm halbwegs auf den Füßen zu stehen. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall auch bei dir, dass du halt eben diese beiden Creator hast, dass du Kyrie hast, den du nicht stehen lassen kannst, dass du Luca nicht unbedingt in die Zone kommen lassen willst, beziehungsweise sobald er in der Zone ist, dass du dann eventuell aushelfen musst.
Dass Clay also, du dann kannst natürlich auch Clay und Kyrie Offball füreinander screenen lassen, während Luca den genau Ball hat. Die binden mindestens zwei Verteidiger. Ja,
absolut.
Ne, und wenn einer davon ein bisschen frei wird, kriegt er den Ball. Und wenn nicht, dann ergibt sich für Luca ein deutlich leichterer Weg zum Korb. Also so diese Split-Aktion, da würde ich jetzt mal hoffen, dass die Mavs das auch tatsächlich in ihren Gameplan mehr mit aufnehmen, weil es ja einfach, es liegt ja auf der Straße. Du hast ja dann wirklich zwei auch der gefährlichsten Off-Ball-Shooter der Liga. Hast du ja dann wirklich im Team. Das musst du dann schon auch schon nutzen und die Offense insofern auch ein bisschen erweitern. Also es wird natürlich trotzdem viel Luca-Ball weiter bleiben, aber es ist halt einfach eine Dimension, die sie ja auch einfach noch nicht hatten.
Absolut. Und wie gesagt, man sagt ja immer so, sie haben früher so gespielt, jetzt haben sie aber eine neue Situation. Mal schauen, wie sie dann spielen. Und wir haben ja auch gesagt, ich meine, durch Clays Fähigkeiten, sich abseits des Balls zu bewegen, also direkt nach der Verpflichtung, ergeben sich halt auch nochmal ganz neue Möglichkeiten. Und da, wie gesagt, der Fit, also stimme ich ihm auch zu. Ja, und wie du sagst eingangs, Mai, wenn es irgendwie auseinandergeht, sind oft irgendwo Gefühle verletzt oder hat man oft irgendwo in seiner Wahrnehmung, wurde man eventuell nicht ganz fair behandelt. Was dann da jetzt wirklich genau vorgefallen ist, weiß man nicht. Aber es ist halt, ich meine, es ist ja im Endeffekt, man ist ja eigentlich auch mehr oder weniger, es ist ja jetzt, er sagt ja jetzt nichts Bösartiges in Richtung Warriors. Vielleicht hat er sich ein bisschen anders vorgestellt, aber er sagt ja auch selber, dass es Zeit war, an einen anderen Ort zu gehen. Und ich glaube, so die Situation, wie sie sich dargestellt hast, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, gerade in der letzten Saison, dem Spieler hinterherlaufen, der Clay mal war, diesen Spieler auch zu brauchen, der Clay mal war und Clay gleichzeitig auch irgendwie wieder dahin kommen zu wollen, in derselben Position, in der er war, aber an diese Position nicht mehr zu kommen, ist halt, glaube ich, einfach für alle Beteiligten eine relativ komplizierte Situation gewesen. Und jetzt hast du halt eben, deswegen sagt er auch dieses Re-Energizing. Also er hat jetzt halt einfach eine ganz, ganz neue Situation, in der er einfach seine Rolle neu findet, in der er seine Qualitäten einbringen kann, in der er vielleicht aber gewisse Dinge nicht mehr abdecken muss oder soll oder so. Und dann, genau, also bin gespannt auf Clay in Dallas auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Hast du bei dieser Vorstellung gesehen, wie er und Marshall und Grimes sich da dann hingestellt haben und ihre Trikots hochgehalten haben?
Nee.
Dann guck dir das Bild nochmal an, weil also zwei von denen schaffen das ganz normal. Mhm. Und Marshall reißt sein Trikot fast auseinander. Das sieht ziemlich witzig aus. Also so er stretcht es, soweit es nur irgendwie geht.
Okay. Moment, vielleicht finde ich es direkt. Ja, dass man seinen Namen auch gut lesen kann, weißt du?
Ja, aber dadurch wird es eher schwieriger, weil das so
ein... Ach so, stimmt. Ich sehe
so ein bisschen gerinkelt. Aber habe ich so jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen, dass jemand das Ding nimmt und gleich mal versucht, das kaputt zu machen.
Ja, wir können mal testen, womit du es zu tun hast. Also, weißt du, mein Marshall spielt ja auch gern hart. Also, von daher soll das Material ja auch mitmachen irgendwie.
Gleich mal zeigen, dass er ein Grinder ist, oder was?
Ja, schon. Ja.
Guter Move. Smart.
Ja. Absolut smart, absolut smart. Und Claire natürlich auch mit einer neuen Nummer, ne?
Ja, Reggie Miller, Reminiszenz.
Reminiszenz. Oh, Reggie Miller. Reggie Miller. Habe ich auch noch im Schrank.
Schön. Reggie Miller wohnt bei dir im Schrank?
Wohnt bei mir im Schrank, ja. Wenn wir zum Basketball gucken, kommt er mal raus, dann stanken wir ein bisschen und dann zieht er sich wieder zurück. Ja. Nein, nur sein Trikot.
Okay, gut. Ja.
Damit kommen wir, ich habe jetzt keinen Bogen, wir gehen jetzt aber weiter.
Wer wohnt denn noch im Schrank?
Ja, genau. Ne? Franz Wagner, wobei der bald auszieht, weil er hat ja jetzt einen dicken Vertrag unterschrieben.
Ja.
Ja, genau.
Kann jetzt mit seiner Schrankwand in eine neue Villa umziehen.
So ist es. Max-Verlängerung, 5 Jahre, 224 Millionen, kann bis auf 269 Millionen ansteigen, wenn er es ins All-NBA-Team schafft. Und ich war ein bisschen überrascht über den Zeitpunkt. Irgendwie. Es kam so ein bisschen, man hat jetzt nicht mehr gehört, also klar, sie sind jetzt eligible und sie können jetzt und dürfen, der ganze Jahrgang darf, wobei es sind noch nicht so viele, kommen wir gleich noch dazu aus dem Jahrgang. Einer ist jetzt auch, also Scottie Barnes war ja schon, jetzt Kate Cunningham kam jetzt auch noch dazu kürzlich. Aber hast du damit gerechnet gehabt, dass er jetzt schon diesen ganz dicken Vertrag bekommt?
Eigentlich schon, ja. Also für mich, ich meine, ich weiß auch, dass ich ihn ein bisschen positiver sehe oder vielleicht auch viel positiver sehe, als das so der Diskurs nach der letzten Saison, vor allem nach den Playoffs war. Ja, nur dass er halt nachweislich einen sehr positiven Impact hat auf sein Team. Und die Magic irgendwie letztes Jahr, wo er ja als Shooter gestruggelt hat, muss man ja wirklich sagen. So seine Quoten sind ja in die Tonne gegangen, wie wirklich überhaupt nicht zu erwarten und auch nicht so richtig zu erklären war. Mhm. Und er hatte trotzdem, waren die Magic in seinen Minuten, wenn Banchero nicht drauf war, hatten die Net-Rating von +12. Und wenn Banchero ohne ihn drauf war, war das bei -4. Das ist halt schon eine sehr, sehr große Diskrepanz, was mir halt schon sagt, der Typ macht vielleicht viele andere Sachen sehr, sehr gut. Und wenn er jetzt noch anfangen würde, seine Würfel wieder zu treffen, dann ist es sogar möglich, dass er diesen All-NBA-Sprung macht. Und er hat ja bisher in seiner Karriere, also sowohl in der NBA als auch vorher am College, als auch in Europa, besser geworfen als letzte Saison. Er war jetzt nie der Knockdown-Shooter, das nicht. Aber er war ja ein durchaus kompetenter Schütze. Und das war halt auf einmal letztes Jahr nicht mehr. Aber alles andere ist ja gewachsen. Ich finde halt manchmal die Analyse von so Spielern sehr, sehr, sehr stumpf. Wenn halt dann so gesagt wird, ah ja, keine Ahnung, was mit seinem Wurf passiert ist. So, vielleicht ist der ja einfach, vielleicht wird aus dem ja einfach keiner. So, also wenn du jetzt auch hörst, wie beispielsweise Bill Simmons dann in seinem Podcast über den gesprochen hat, der ja meinte, der Vertrag, das hätte er auf keinen Fall gemacht und so, weil wer sagt dir, dass Franz jemals irgendwie der drittbeste Spieler von einem richtig guten Team sein kann? Für mich war Franz letztes Jahr der beste Spieler von einem ziemlich guten Team. Und ne, ohne Würfe zu treffen, alles andere war richtig gut. Und auch in diesen Playoffs, in den Auswärtsspielen hatte er massive Probleme. In den Heimspielen war er mega gut. Und er war, also gerade über, also hinten raus in der Serie, war er als Playmaker richtig gut. Klar, die Würfe sind nicht gefallen, das muss kommen. Ich bin aber auch einigermaßen zuversichtlich, dass das wieder kommen wird. Und dann sprechen wir hier von jemandem, der ein guter Verteidiger ist, der richtig groß ist, das ein exzellenter Driver ist, ein guter Passer ist, guter Offballspieler. Er bringt ja wirklich eigentlich so ziemlich alles mit, um halt wirklich einen großen Impact über viele Jahre zu haben. Also für mich ist das absolut angebracht, da zu sagen, dem Spieler vertrauen wir, dem wollen wir vielleicht auch unser Vertrauen zeigen, damit er jetzt nicht sich in irgendwelche Wurfprobleme reinsteigert und denkt, oh, ja, ich treffe nächstes Jahr, wer weiß, was die dann über mich denken, sondern eher, Franz, du bist unser Junge, wir haben das gesehen, wie gut du bist, wir wissen auch, wie du arbeitest, wir wollen unbedingt, dass du bei uns bleibst und also auch mit diesem Escalator, den es ja nur gibt, wenn er jetzt ein All-NBA-Team erreicht. Es wäre ja nicht schlimm, weil das ja heißen würde, dieser Leap ist dort und dann willst du das ja auch bezahlen. Das ist ja, immer noch der Fun-Max, wie Brian Windhorst das beschreibt, also halt der erste Maximalvertrag, den du nach dem Rookie-Deal halt unterschreiben kannst. Das ist ja noch nicht diese Veteran-Extension, wo du dann irgendwann vielleicht ein bisschen mehr noch ins Zweifeln kommst. Aber hier haben sie meiner Meinung nach einfach mit jemandem verlängert, der schon gezeigt hat, dass er ein Spieler mit einem sehr, sehr großen positiven Einfluss ist auf das, was auf dem Court geschieht. Vielleicht sogar, also der wichtigste in seinem Team. Und für der halt 22 ist, oder ist er jetzt schon 23? Ich glaube 22. Und dem sprichst du das Vertrauen aus für die nächsten 5, 6 Jahre. Also seine Prime-Jahre oder sogar noch den Start seiner Prime. Für mich ist das was, ich halte von dem so viel, dass das eigentlich mehr oder weniger klar ist, dass man das machen sollte. Und ja, so, deswegen verstehe ich dann halt auch so teilweise die Art und Weise nicht, wie darüber geredet wird, auch gerade im Kontrast dann zu Barnes oder auch Cade. Für mich hat Franz über 3 Jahre eigentlich wahrscheinlich den besten Eindruck hinterlassen aus diesem Trio.
Ja, würde ich nicht mal zwingend widersprechen. Also ich bin da auch bei dir. Also dass man, es ist halt, wenn du jetzt sagst, dass es Quatsch ist, das zu machen, fokussierst du dich halt extrem auf die negativen Dinge. Du fokussierst dich auf den Wurf und gehst und schließt aus der letzten Saison, dass da nichts mehr kommen kann. Aber da bin ich auch bei dir. Wenn ein Spieler ja schon gezeigt hat, dass er werfen kann, dass er jetzt, wie gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt Kyle Korver ist, aber dass er zumindest halt den Wurf halbwegs im Repertoire hat und dann eine Saison hat, in der es nicht funktioniert, dann ist es für mich auch zu früh zu sagen, ja, das wird nichts mehr, der kann nichts. Ich meine, er hat im eigenen Team auch einen Spieler, der seinen Wurf auf einmal verloren und nie wieder gefunden hat, ne? Markel Fultz, aber das heißt jetzt nicht, dass das jetzt bei ihm passiert. Nee, also meine ich jetzt überhaupt nicht. Das kam jetzt gerade nur. Aber im Grunde bin ich da auch bei dir. Also jetzt einfach davon auszugehen, so, boah, der kann nicht werfen. Und wie kannst du einem Spieler, der nicht werfen kann, nicht mega athletisch ist, wie kannst du dem so einen Vertrag geben? Finde ich, also die Argumentation würde ich jetzt auf jeden Fall nicht, da würde ich mich auf jeden Fall nicht anschließen.
Ja, es ignoriert halt vor allem, dass er selbst mit diesen Problemen irgendwie so klar nachweislich viel Gutes für sein Team macht.
Absolut, genau.
Und sorgt, dass sein Team halt einfach performt. Ne?
Ja.
Also wenn sein Wurf nicht fällt und das Team scheiße ist, wenn er spielt, dann würde ich jetzt auch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ja. Aber wenn man eigentlich sieht, die sind sogar alle besser, wenn er spielt,
ja,
dann da spricht das für mich dafür, dass da relativ vieles irgendwie noch im Subkontext mitschwingt, was jetzt nicht einfach nur, trifft er jetzt gerade seinen Wurf oder nicht ist,
ja,
sondern was halt auch noch ist, was macht er sonst noch alles, während er auf dem Court steht?
Ja.
Und ich meine, daran ist er halt einfach für sein Alter unfassbar weit.
Ja. Und vielleicht hat man in den Playoffs, das war jetzt mein nächstes Ding, in den Playoffs gab es vielleicht dann so, wurde vielleicht manche Schwäche oder mancher Punkt, an dem man noch nicht ganz so weit ist, wurde vielleicht so ein bisschen mehr ins Schaufenster gestellt. Aber auch da denke ich mir, okay, wie du sagst, er hat schon so viel gezeigt, hat schon so viel positiven Impact gehabt, dass du dann, also er ist erst Anfang 20, dass du da jetzt noch nicht mit einem fertigen Spieler verlängerst, ist ja klar. Und genauso ist es aber eben, auch wie du sagst, bei Scottie Barnes, das ist ja auch, da bist du ja auch, da gehst du ja auch als Team mit der Tendenz oder mit dem, was du bis jetzt gesehen hast und verkaufst in Anführungszeichen nicht das fertige Produkt, sondern sagst, okay, was wir bis jetzt gesehen haben, gefällt uns so gut, dass wir diesen Vertrag irgendwie rausgeben. Und bei Franz, finde ich, kann man die Argumentation auf jeden Fall in die Richtung führen. Ich meine, klar gibt's, also Fragezeichen gibt's, glaube ich, bei den meisten jungen Spielern, die so einen Vertrag unterschreiben. Es ist niemals irgendwie eine sichere Sache oder in den wenigsten Fällen ist es eine sichere Sache. Hinten raus sieht's spielerisch wunderbar aus und es gibt eine Verletzung oder so. Aber irgendwo, wie du sagst, er hat sein, und da ist Simmons Argumentation tatsächlich so ein bisschen komisch. Er war ja schon, aber keine Ahnung, war jetzt der Beste. Ich meine, klar, du hast jetzt die On-Off-Zahlen genannt. Sagen wir, er und Banchero waren vielleicht die beiden Besten. So, keine Ahnung, sag ich jetzt, okay? Er und gerade auch so in den Playoffs hat
Banchero ist für mich ein robusterer Scorer.
Ja, genau.
Franz kann, ist in allem anderen besser.
Genau. Und dann kann es ein sehr, sehr wertvolles Tandem in Zukunft werden.
Ja.
Gerade Franz auch mit seiner Creation, mit seinem Drive, die ganzen Geschichten. Und dann kann das sehr gut. Und so musst du ja ein Team auch irgendwie aufbauen. Und dann eben zu sagen, ja, kann er der drittbeste Spieler eines sehr guten Teams sein, wenn es im Prinzip ja schon mehr bewies, er war im guten Team. Okay, war noch nicht in der zweiten Runde, aber war jetzt auch nicht so weit weg.
Ja. Und es waren seine ersten Playoffs und das Spacing der Magic war scheiße. Also wenn man halt all das auch irgendwie weiß, dann sollte man das so bei der Analyse von so einem Spieler auch
nicht komplett
ausblenden.
Genau.
Ne?
Genau.
Also, so, und wenn man sagt, boah, die hatten so krasse Shooting-Defizite, geil, dass die sich KCP geholt haben, wo ich ja zustimme, dann muss man auch damit einbeziehen, dass das natürlich letzte Saison noch nicht der Fall war und dass es ja den Schwierigkeitsgrad auch erhöht hat.
Gerade für jemanden, der gern Richtung Zone geht.
Genau. Und ich bin immer noch der Meinung, dass da auch noch mehr passieren darf, so was das angeht, was Spacing angeht, weil das sicherlich immer noch nicht ideal ist. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass das halt Sinn macht. Und wenn du das mit den Fragezeichen ansprichst, da stimme ich dir zu. Also die meisten Leute sind jetzt nicht Wemby oder so, wo du, also der könnte den auch jetzt unterschreiben. Und das würde die Spurs nicht stören. Das ist alles okay. Und ein paar solcher Spieler gibt's natürlich, aber nicht viele. Aber so in der Kategorie darunter sehe ich halt Wagner tatsächlich als jemanden an, bei dem ich weniger Fragezeichen habe als jetzt bei vielen anderen. Auch zum Beispiel bei Barnes, weil der halt einfach so ein bisschen sage ich mal, komplizierterer Archetyp ist und weil ich da nicht exakt weiß, wie sieht das bestmögliche Team für den aus. Und bei Franz habe ich so das Gefühl, der hat ein Skillset, den kann ich in jedes Team reinpacken, weil der halt so vielseitig ist. Vielleicht ist seine Upside nicht höher als die von jemandem wie Barnes oder so. Da bin ich mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein, ob ich das jetzt so sagen würde. Aber also nur for the sake of argument, so wenn man das so sagen will, von mir aus. Aber Barnes ist halt ein bisschen komplizierter. Und ich weiß nicht, wie ein Team, was richtig geil ist, mit Barnes, welche Rolle er darin spielt. Das weiß ich halt einfach noch nicht. Und das wäre jetzt so ein etwas größeres Fragezeichen als die ich bei Wagner habe, was halt einfach ist, findet er seinen Wurf wieder. Weil eigentlich spricht das meiste, was wir bisher insgesamt im Basketballleben im öffentlichen Basketballleben von Franz Wagner gesehen haben, spricht dafür, dass er halt den Wurf wiederfinden wird.
Ja, finde ich auch. Aber meinst du bei Barnes, dass er schwieriger, ein komplizierterer Fit ist, einfach weil er dieser relativ große, lange Spieler ist, der halt, den du eigentlich am Ball brauchst, der aber jetzt bei der eigenen Wurf-Creation ein bisschen Probleme hat, den du abseits des Balls nicht so gut verwenden kannst, auch wenn er den Dreier letztes Jahr besser getroffen hat? Oder warum siehst du ihn jetzt als komplizierteren Fit als Franz an? Genau. Also was ist da?
Im Prinzip hast du es genau beschrieben. Also Barnes ist halt, glaube ich, jemand, der eigentlich den Ball mehr in der Hand halten muss und der aber nicht so gut da drin ist, Offense zumindest für sich selber zu kreieren. Also er ist ein toller Passer, das auf jeden Fall. Ja. Aber er ist nicht unbedingt so. Bisher jedenfalls hat er mir noch nicht gezeigt, dass er für sich selber genug kreieren kann, um das zu rechtfertigen, dass er die ganze Zeit den Ball in der Hand hat.
Das Josh Giddey-Syndrom, oder was?
Ja, nur das, also Barnes ist auf jeden Fall schon einen Schritt weiter und er ist natürlich auch, also defensiv ist sein Potenzial viel besser, auch wenn er bisher jetzt nicht ein konstant guter Verteidiger war, das muss man auch dazu sagen, aber er hat auf jeden Fall andere Anlagen als Josh Giddey. Das ist klar.
Durchaus,
ja. Und also ich glaube auch, dass aus Barnes auf jeden Fall ein guter Spieler werden kann. Ich finde auch das okay, dass Toronto diesen Deal gemacht hat, aber für mich ist halt einfach bei Wagner ist es ein bisschen leichter zu erkennen, wenn ich jetzt irgendwann ein richtig geiles Team habe, dann wird der seine Rolle da drin finden, weil er halt einfach so viele verschiedene Sachen auf einem hohen Level machen kann und weil er den Ball, also er kann viel mit dem Ball in der Hand anfangen, er kann aber auch viel ohne Ball in der Hand anfangen und so diese Kombination zu haben und dann noch groß, schnell, defensiv stark und ich finde schon überdurchschnittlich athletisch zu sein, das gibt dir halt einfach so eine Baseline, wo du eigentlich gar nicht so wahnsinnig tief fallen kannst. Und wo du in jedem Team eigentlich auch zurechtkommst, zumal er ein guter Decision-Maker ist.
Das stimmt. Das ist auch noch ein ganz großer Faktor, irgendwie gerade bei Jüngeren. Und das sind ja Dinge, die du nicht eventuell lernst, aber die am besten funktionieren, wenn sie von Anfang an einfach automatisch kommen und du nicht durch einen Denkprozess angeregt wird, quasi dein Decision-Making. Also von daher, nee, bin ich bei dir. Dann lass mal, wie gesagt, jetzt heute Morgen oder gestern kam Kate um die Ecke, der exakt denselben Vertrag unterschrieben hat. Nee, den gleichen, weil denselben, dann hätte er ja bei Magic unterschrieben und hätte unter Franz' Unterschrift noch seine gesetzt.
Ne? Das wäre ziemlich witzig gewesen,
wenn er
das
gemacht hätte.
Ja, einfach so. Ja. Breaking News in der Free Agency.
Genau. Ich bin schon ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Also es gibt halt so mehrere Argumentationslinien irgendwie. Klar kannst, also wenn du sagst, das ist alles Quatsch, was Detroit da gemacht hat, dann sagst du halt, okay, Kate hat jetzt 3 Jahre Zeit gehabt, er war in einem schlechten Team und konnte nie irgendwie glänzen. Er hat es nicht mal geschafft, quasi leere Stats aufzulegen. Er konnte nicht mal, also dauerhaft. Ne? Er hat ganz, also wirklich dann ein großer Scorer zu sein oder was auch immer, dass die Assist-Zahlen dann nicht so geil sind, wenn deine Teamkollegen nicht optimal von draußen werfen können und so. Wenn du kannst auch noch weitergehen und kannst sagen, er als der Fixpunkt der Offense hat es nicht geschafft, irgendwie dann auch seine Mitspieler irgendwie besser zu machen. Kannst du so machen. Ich als großer Kate-Fan, aber ich finde, du kannst auch in eine Richtung gehen, kannst sagen, okay, es war nicht alles, also du musstest ja nicht alles negieren, sondern es war nicht alles, nicht alles optimal. Die Effizienz hat irgendwie, war nicht so da. Man hat auch gemerkt, dass ihm so ein bisschen Explosivität einfach fehlt für sein Spiel, dass er Probleme hat, irgendwie wirklich kontinuierlich Richtung Ring zu kommen und da auch abzuschließen oder in die Zone zu kommen oder auch Separation zu bekommen, dass das natürlich schwierig ist. Er musste seinen Wurf irgendwann finden erst. Das hat alles, er hat den Ball oft weggeworfen und so. Gleichzeitig hat er es trotzdem geschafft, sich im Laufe seiner dritten Saison, die ja mehr oder weniger seine zweite richtige ist, in der er wirklich spielen konnte, weil er ja in Jahr 2 relativ schnell mit einer Fußverletzung ausgefallen ist für die komplette Saison, er hat es trotzdem geschafft, sich da so zu stabilisieren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch auf einem effizienteren Niveau, obwohl das Spacing scheiße war, obwohl der Fit mit Ivy nicht optimal vom Coach irgendwie gemanagt wurde, obwohl im Team eigentlich gar nichts irgendwie gepasst hat. Und er war Teil des Problems. Man kann sich aber, finde ich, schon auch überlegen, ob er nicht am Ende Teil einer Lösung sein kann, wenn das alles irgendwie mehr Sinn ergibt. Er ist jetzt nicht Wemby, bei dem es dann, ich meine, die Spurs haben auch sehr viele Spiele verloren, aber bei dem es dann halt ab einem gewissen Grad in Anführungszeichen egal ist, wie hoch das Niveau außenrum ist, weil er einfach schon so gut ist. Ich glaube, das ist Kate vielleicht noch nicht, aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass Kate ein Fixpunkt sein kann in einem guten Team, also mit seinem Skillset. Ich glaube, er muss schon noch an Dingen arbeiten und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Athletikkomponente entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Defense zurückkommt, weil das war ja ein Ding, als er in die Liga kam, so, dass er eigentlich ein guter Verteidiger sein sollte. Dann hat er teilweise in Jahr 1, finde ich, hat man es auch mehr gesehen. Jetzt in Jahr 3 war immer mal wieder, ja, hat der Einsatz irgendwie gefehlt. Kannst natürlich auch wieder sagen, ja gut, die Saison war auch einfach zum Vergessen für Detroit. Also dann ist es vielleicht auch, klar, im Optimalfall spielst du immer Vollgas, aber irgendwo ist es auch menschlich, wenn es dann nicht zu 100% funktioniert und ich würde dann nicht gleich den Charakter und das Feuer eines Spielers in Frage stellen. Aber so, ich finde, was man gesehen hat, und dann bist du halt, es ist halt eine Franchise wie Detroit. Also, wann kriegst du denn als Detroit Pistons der letzten Jahre einen Spieler wie Cade Cunningham? Einfach so. Also, bist du jetzt vielleicht an einem Punkt, wo du sagst, wir versuchen einen Neuanfang mit neuem Front Office. Dieses des Sommers lasse ich jetzt mal dahingestellt, ob das der richtige Neuanfang war oder muss man abwarten, sagen wir mal so, ich will auch gar nicht alles immer so ins Lächerliche ziehen, weil vielleicht funktioniert das auch mega gut, ne? Also, oder vielleicht ist Tobias Harris auch ein viel, viel besserer Fit, als ich es jetzt am Ende denke. Und er bringt tatsächlich Veteran Leadership, macht das Feld ein bisschen breit und das funktioniert dann besser. Aber wenn du die Gelegenheit hast oder wenn du so einen Spieler schon mal hast, dann bindest du ihn vielleicht auch etwas wohlwollender an dich oder beziehungsweise etwas schneller an dich, um einfach zu sagen, okay, wir haben schon ein bisschen was gesehen, es ist noch nicht perfekt, aber wir wollen ihn auch nicht einfach so verlieren und am Ende blüht er dann irgendwo anders auf.
Und ja, also ich meine, das Einzige, was ich halt gedacht hätte, was vielleicht passieren könnte, einfach dadurch, weil es halt ein neues Front Office, ein neuer Coach ist, ob die sich halt noch ein bisschen länger Zeit nehmen, um das ihn halt kennenzulernen, zu evaluieren. Auch in einem anderen Kontext, weil sie haben ja jetzt auch mehr Shooting, sie haben ja nicht nur Tobias Harris neu, sie haben auch Tim Hardaway Jr. neu und Malik Beasley neu, also das sind ja schon, das ist jetzt nicht dadurch dann irgendwie das überragendste Team, aber es sind auf jeden Fall Leute, die halt diese eine die Kompetenz stimmt. mitbringen, die bisher komplett gefehlt hat.
Ja.
Da hätte schon was für sprechen können, gleichzeitig ist es halt auch so, du riskierst dann schon auch, dass, also wenn du so einen Spieler dann in die Restricted Free Agency gehen lässt, dass dort, also du zwar ihn ja behalten kannst, aber halt dann im Zweifel, wenn er woanders unterschreibt, etwas weniger Kontrolle über den bekommst. Also mit Spieleroptionen, mit kürzeren Vertragsdauern und so, da kann halt alles Mögliche passieren. Es kann auch dann teilweise mal böses Blut entstehen, wie beispielsweise bei DeAndre Ayton. Wo es jetzt aus Sicht der Suns vielleicht nicht so schlimm ist, weil man den vielleicht eh nicht hätte behalten wollen. Aber ich glaube tatsächlich auch dass Cunningham jemand ist, der besser sein kann und der letzte Saison ein paar Sachen rausgefunden hat, der immer noch, und das muss man schon so klar sagen, für ihn war letztes Jahr sein True Shooting 54,6%.
Ja.
Career High, das ist immer noch unter Liga-Durchschnitt. So Wagner nur mal als Kontrast. 57,5%, das war nicht sein Karrierebestwert. Also in der Saison, wo Wagner nichts getroffen hat, hat er immer noch besser getroffen als Kate, der was herausgefunden hat. Das muss man schon immer so klar einordnen.
Auch in einem besseren Team, also auch in einem,
aber nicht in einem guten Spacing-Team.
Nein, das nicht. Aber es gab noch mehr Optionen um ihn rum, sozusagen. Und es hat halt mehr funktioniert um ihn rum als jetzt bei Kate. Aber auf jeden Fall.
Also es wurde in Orlando deutlich weniger Quatsch gemacht als in Detroit. Ich glaube, so klar kann
man. Gut, an den meisten Orten wurde, glaube ich, weniger Quatsch gemacht als in Detroit. Aber
ja. Gleichzeitig durfte Kate natürlich auch immer den Ball in der Hand halten.
Genau,
weil
das ist die Sicherheit.
Das muss man da schon auch mit einbeziehen. Und so die Effizienz von ihm über die ersten 3 Jahre, die ist schon einfach unterm Strich wirklich sauschlecht.
Ja.
Aber ich sehe bei dem immer noch genug, dass ich denke, das macht für ein Team wie Detroit Sinn, den an sich zu binden. Der hat immer noch so viel Potenzial, selbst wenn ich nicht weiß, ob er so der primäre Spieler mit dem Ball in der Hand die ganze Zeit sein sollte oder vielleicht es eigentlich für ihn ein bisschen besser ist, auch mal abseits des Balles zu spielen. Aber ich glaube, dass der genug Sachen auf einem hohen Level beherrscht, dass der eine gute Rolle in einem guten Team spielen kann. Also weil der halt auch, glaube ich, ein adaptierfähiges Skillset hat. Und insofern habe ich mit dem Deal jetzt kein großes Problem. Ich finde es einfach immer nur lustig, wenn man das so im Kontrast mit Franz so ein bisschen sieht, weil wenn man sich so die Tweets dann unter der Verkündung anguckt von Roche bei Franz versus Kate, das eine ist sehr positiv oder zumindest überwiegend und beim anderen so, hä, was, der trifft ja nichts. Was? Der ist ja soft. Wie kannst du das machen? Und irgendwie, naja, passt es nicht so ganz zusammen. Für mich sind beide Deals vollkommen okay unterm Strich.
Ja. Ja, der eine ist halt ein softer Europäer und der andere ist halt ein
Nummer 1 Pick, der am College nice war und so. Ja. Ne, der,
genau, den kennt man ja
auch nochmal anders.
Ja, der hängt ein bisschen mehr Herz dran
als der Franz. Aber glaube ich auch.
Wie gesagt, das ist, ich weiß, kommt immer so ein bisschen das Gefühl auf, als wären die Einschätzungen dann doch subjektiv.
Ganz kleines bisschen, ja.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, ne, aber.
Was ich nur gestern auch noch
sauber. Bei uns natürlich nicht, ne? Also dazu noch.
Nee, bei uns nicht. Bei
uns alles objektiv und auch richtig. So, ja,
wir sind. Selbstverständlich.
Ja.
Dafür stehen wir mit unserem Namen oder unseren Namen. Was ich nur lustig fand, mittlerweile ist ja so bei jedem Free Agent Deal, den Walsh oder wer auch immer bei Twitter verkündet, der zweite Tweet ist dann ja immer einer, der quasi direkt einfach auf Vorlage von den Agenten geschickt wird. Hier, pack mal das als Info damit rein, um die Leute gut aussehen zu lassen. Da ist dann jeder irgendwie die geile Veteran Edition, der Sharpshooter oder was auch immer. Irgendwas wird immer hervorgehoben. Oder teilweise schreiben die Agenten auch einfach nur rein, hey, schreib mal, dass wir bis spät in die Nacht verhandelt haben und dass wir die Agenten sind. So, das ist ja immer, das finde ich immer eine relativ lustige Sache. Es wird auch immer schlimmer, was das angeht. Also früher habe ich das nicht so dreist in Erinnerung, wie das mittlerweile abläuft. Aber bei Cage stand halt so vor, da standen halt seine Counting-Stats drin, was ja auch okay, also die waren ja auch gut. Also die einzige Quote, die erwähnt wurde, war seine Freiwurfquote aus dem letzten Jahr. Da muss ich jetzt ein bisschen drüber lachen, so, dass das jetzt so das Hauptaugenmerk ist. Aber, naja, alles gut.
Alles gut, finde ich auch. Und vielleicht wird auch noch alles gut bei den anderen aus dem Jahrgang, weil es gäbe ja schon noch ein paar Kandidaten, die noch nicht verlängert haben, aber durchaus noch verlängern könnten. Also wir haben Evan Mobley natürlich, Jalen Green, Jalen Suggs, Josh Giddey, Co-Most Improved Player übrigens nächstes Jahr mit Patrick Williams, Jonathan Kuminga, Alperen Şengün, Trey Murphy. Also gibt's schon noch ein paar. Ne?
Ja, es ist ein echt tiefer, ziemlich guter Jahrgang insgesamt.
Ja. Es ist natürlich schon so das Ding, gell? Das sind so gerade ich mein Giddey, denke ich mal, dass man da guckt.
Ja, weil das glaube ich auch.
Kuminga finde ich irgendwie interessant, haben wir schon oft drüber gesprochen. Also dieses, so richtig zufrieden ist man nicht in Golden State gefühlt, so richtig wissen, wie man ihn jetzt einsetzen will, in welcher Umgebung, ist auch immer noch so ein bisschen, aber abgeben wollen sie ihn auch nicht. Also es ist irgendwie so, ja.
Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht nicht doch noch abgeben im Laufe dieser Offseason.
Meinst du, wenn Utah irgendwann sagt, okay, dann gibt uns Kuminga, gibt uns Moody, was auch immer.
Vielleicht. Und vielleicht findet man da irgendwie zusammen. Weil ich meine, wenn sie Markkanen bekommen sollten, dann brauchen sie Kuminga eigentlich nicht im Team.
Nee.
Und eigentlich müssten sie ihn wahrscheinlich abgeben. Die Frage ist, ob Utah ihn so wertschätzt, weil die natürlich auch gesehen haben, wie so die Jahre verlaufen sind. Aber er ist natürlich auch noch jung, insofern. Ja.
Also, genau.
Aber da würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt darauf wetten, dass jetzt irgendwie relativ bald da was um die Ecke kommt, weil er würde wahrscheinlich jetzt auch gerne einen Max haben und für die Warriors wäre es aber eigentlich gerade nicht der wahnsinnig gute Zeitpunkt, ihm einen anzubieten.
Und er ist jetzt, finde ich, auch noch nicht an dem Punkt jetzt
Genau, ist jetzt ein bisschen auch so. Aber er ist jemand, der wahrscheinlich den Anspruch hat, weil er auch sagen kann, ich habe letzte Saison auch über 20 Punkte im Schnitt gemacht.
Ja. Und genau, wir haben jetzt gerade bei Kate gesprochen und haben jetzt quasi, das ist ja genau das Ding, es ist subjektiv. Also, aber bei ihm, ja.
Ich meine, bei Kuminga würde niemand sagen, das ist der künftige Franchise-Player in Golden State. Nee. Und dann würde ich halt auch nicht sagen, dass man da jetzt mit irgendwelchen Max-Extensions jetzt kommen muss. Das ist jemand, der darf schon auch in die Restricted Free Agency gehen, meiner Meinung nach. Außer man kriegt jetzt irgendwie einen super vorteilhaften Deal für den. Das ist dann was anderes. Aber da glaube ich halt auch nicht, dass das aus seiner Sicht smart wäre, weil vielleicht wird ja die nächste Saison richtig gut und dann ist er auch in einer besseren Position, um da zu verhandeln.
Ja. Mobley würde ich also fast von ausgehen, dass er demnächst irgendwie noch was bekommt, oder?
Also das glaube ich auch. Also auch hier, der wird ja auch gerne da wird sich auch gerne auf das fokussiert, was er nicht so gut kann, weniger auf das, was er überragen kann, besser als fast jeder andere in der Liga. Aber wenn man sich jetzt nur mal so, und das ist jetzt keine perfekte Metrik oder so, wenn man einfach nur auf Winshares guckt von dem Jahrgang, das danach sortiert, dann ist er bei 19,3 und der zweite ist dann schon Barnes mit 15,9. Das ist schon ein relativ großer Unterschied.
Ja.
Und Franz hat dann 15,7. Dann übrigens schon Trey Murphy. Obwohl auch er große Teile der letzten Saison verpasst hat. Aber ich sag ja immer, Trey Murphy, der Beste von allen. Aber ich würde auch bei Mobley eigentlich sehr davon ausgehen, dass sie das machen und würde das auch für richtig halten. Weil, wie gesagt, ich sehe in dem immer noch einen künftigen All-NBA-Spieler.
Ich bin gespannt. Ich war ein bisschen skeptischer. Also ich habe mich natürlich auch auf das Negative konzentriert. Aber also ich grundsätzlich sehe ich Mobley auf jeden Fall auch sehr positiv. Und das glaube ich auch aus Cleveland-Sicht ergibt es einfach Sinn, so einen Spieler zu halten, der halt eben auch schon so viele Dinge kann, wie du ja gerade gesagt hast. Und sehr, sehr
gut. Spontaner Redraft, ganz kurz.
Oh,
für okay. Für den Jahrgang. Einfach nur die Top 3. Wie würde das bei dir aussehen? Ist jetzt gemein, ne?
Das ist hart. Ich glaube, Mobley, Franz, Barnes.
Siehst du, also ich hätte auch Mobley und Franz an 1 und 2 und dann würde ich wahrscheinlich Cade
sagen. Okay, ne?
Müsste da jetzt aber auch noch mal länger drüber nachdenken. Aber also Tendenz eher Cade und dann Barnes.
Ja,
okay. Oder natürlich Murphy auf die 1.
Natürlich. Und dann einfach ganz, ganz lange nichts. Und dann.
Ja. Ne? Ja, das halte ich auch noch für möglich. Ich meine, dieser Wurf ist schon, der ist schon gut.
Ja, mal gucken, was New Orleans macht. Schöne Überleitung. Oder müssen wir noch kurz über Şengün reden, der ja so ein bisschen.
Ja, vielleicht Şengün und Green so in Kombination, weil die ja beide in diesem Jahrgang sind, beide auch, also zumindest die Zahlen haben. Şengün war letzte Saison meiner Meinung nach auch ziemlich nah am All-Star-Game und also den halte ich auch noch für echt gut. Also der müsste wahrscheinlich auch in der Top 5 oder 6 auftauchen von so einem Redraft. Aber ist halt so ein bisschen die Frage, ob die Rockets denken, der ist defensiv zu limitiert, um wirklich dauerhaft um den aufzubauen. Und bei Green finde ich es sogar noch schwieriger, weil der hatte halt letztendlich einen Monat, in dem er unfassbar aussah, so aussah wie der junge Kobe. Und sonst war er halt in jedem Monat seiner Karriere bisher eigentlich ineffizient und mieser Verteidiger, komischer Decision-Maker und so. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dem musst du jetzt unbedingt ganz viel Geld zuschütten. Kann aber auch sein, dass der dass der irgendwas verstanden hat und über die nächsten Jahre dann irgendwann 28 Punkte im Schnitt auflegt, weil das Scoring-Potenzial hat er schon.
Absolut. Und
der hat auch einen Raketenantrieb in seinem Poppes. Also wirklich einen der besten ersten Schritte überhaupt.
Ja.
Unfassbarer Athlet, macht mega Bock, dem zuzugucken. Aber bei dem habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie gut der langfristig ist. Und die Rockets haben natürlich auch 7 Millionen junge Guards. Die haben ja jetzt auch gerade erst Reed Shepard an 3 gedraftet. Letzte Saison Amen Thompson, der dann de facto viel Center gespielt hat. Aber eigentlich sein bestes offensives Attribut ist sein Playmaking. Willst du eigentlich auch den Ball geben? Sie haben immer noch Van Fleet, sie haben Cam Whitmore. Also eigentlich haben die ja einfach viel zu viele Leute. Deswegen kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass sie jetzt sagen, Jalen, auf jeden Fall, hier, willst du auch den Deal, den Cade und Franz zusammen unterschrieben haben? Willst du da auch, auch noch mit deiner Unterschrift runtersetzen?
Ja, ja, gut.
Şengün hat da für mich eigentlich mehr gezeigt. Aber wie gesagt, Şengün ist auch ein bisschen komplizierter Spieler.
Ja. Ich meine, Houston ist ja sowieso so ein Ding. Die wollen ja jetzt gewinnen und sind gefühlt irgendwie auch schon ein bisschen weiter, sind auch immer wieder in der Verlosung, jetzt Booker, Durant und so, aber ja, mal gucken, was sie machen mit den Jungen. New Orleans hat schon mal Nägel mit Köpfen gemacht. Daniel Theis verpflichtet für ein Jahr. Erster Eindruck ergibt, ich meine, sie haben ein Center gebraucht, ne? So neben.
Dringend.
Und allein aus dieser Perspektive ergibt Sinn für mich. Und dann auch noch, wenn du Theis' Skillset so anschaust, einer, der jetzt, er ist kein Knockdown-Shooter, aber der zumindest mal so ein bisschen Platz machen kann, der so ein bisschen rausdriften kann, der jetzt nicht unbedingt am Ring spielen muss, der jetzt nicht, dem du nicht jetzt wie Valanciunas im Post den Ball gibst, dass er halt so ein bisschen Leute durch die Zone schieben kann, sondern der halt eher so in Bewegung operiert, finde ich, ist es gar kein so schlechter Fit. Klar, ist jetzt nicht der ganz große, sprichwörtlich Rim Protector, aber er hat eine relativ aktive Defense und kann da irgendwie schon weiterhelfen. Kommt natürlich darauf an, wer da jetzt noch kommt, aber so irgendwie so erster Eindruck ist für mich, dass es durchaus passen könnte.
Ja, also ich glaube auch gerade zum Minimum machst du überhaupt nichts falsch, wenn du den als Backup da reinholst. Ich meine, der einzige andere Center, den sie jetzt bisher im Kader hatten, war Eve Missy, den sie halt gedraftet haben, der wahrscheinlich jetzt nicht sofort irgendwie zur Verfügung steht und also beziehungsweise sofort abliefern kann. Und Jeremiah Robinson Earl haben sie, glaube ich, auch noch, aber das ist auch noch ein undersized Big. Also das ist, glaube ich, da schon ganz gut, halt einfach einen kompetenten Veteranen reinzuholen, der da auch seine Rolle spielen wird. Ich glaube trotzdem, dass sie schon auch noch ein Starting Center brauchen. Allein schon, weil ich ein bisschen.
Wutsch.
Nee, auf keinen Fall.
Wutsch.
Nein, die sollten Schnelligkeit und Athletik priorisieren mit dem Team. Sie sollten jetzt nicht langsamer werden. So langsam, wie es nur irgendwie geht. Deswegen muss Ingram da weg und deswegen muss da eigentlich. Ich habe ja schon mal gesagt, Jared Allen wäre der Move.
Ja, Jared Allen, ja klar. Wäre natürlich schön. Vielleicht funktioniert's. Aber wir haben auch gesagt, dass wir nicht sicher sind, wie interessiert Cleveland ist, Jared Allen abzugeben.
Ja.
Vor allem, nachdem Kenny Atkinson jetzt da ist. Also
das ist auch vollkommen richtig. Nee, aber nur zurück zum Punkt. Ich glaube jetzt nicht, dass Theis da als Starting Center groß eingeplant wird. Ich weiß auch nicht, also so eine Rebound-Kombi, er und Zion, würde mir schon auch ein bisschen Sorgen bereiten. Da müsste der Rest des Teams schon einiges abdecken.
Wutsch.
Nee, nicht Wutsch. Aber mal schauen, was da noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr sinnvollen Pickup. Ich glaube auch, dass er da so oder so, also ob er jetzt erstmal startet oder ob er erstmal von der Bank kommt, dass er da auf jeden Fall Minuten bekommen wird und dass sie ihn da gut gebrauchen können.
Ich meine, er ist ein Rollenspieler und gerade für das, was New Orleans braucht, wie gesagt, er deckt nicht alles ab, weil sonst wäre er dann schon wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Rollenspieler irgendwann. Aber ich finde schon, dass er da reinpassen kann. Also so mit dem, was er hat. Also ich hab Vooch gesagt, weil ich tatsächlich so ein Drei-Team-Trade-Proposal habe ich gesehen. Rund um, pass auf, Vooch, Levine und Ingram und Wiggins. Am Ende, ich habe die Picks nicht mehr im Kopf, aber spielermäßig wäre es so, würde Levine in Golden State landen, ich weiß, die haben schon mal abgelehnt, würden Ingram und Wiggins in Chicago landen, ich weiß nicht, wie gut ich das fände, würden
quasi die neuen Levine und DeRozan oder was, nur halt schlechter.
Genau, würden Vooch, Gary Payton und Kevon Looney plus Picks in New Orleans landen. Wie gesagt, Picks wären auch noch unterwegs. Aber das war jetzt mal so das Grundgerüst.
Okay.
Bei mir ist immer so der erste, ja, so, ich mag Brandon Ingram, aber da habe ich mir so jetzt, mag ich ihn auch in Chicago? Ist das, was passiert mit Patrick Williams und Josh Giddey? Der braucht ja Platz, der Josh. Ne? Spacing um sich rum. Und nicht jemanden, dem du den Ball, also, ja. Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt die Picks und so nicht gesehen, aber so wie du es mir jetzt erstmal präsentierst, mag ich den Deal für kein Team.
Nee, ne?
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ich wollte ihn trotzdem mal irgendwie so zur Diskussion stellen. Weil ich habe ihn kurz vor der Aufnahme, ist er mir irgendwie über den Weg gelaufen. Aber ich würde ihn nicht machen. Ich sag's jetzt einfach mal so.
Naja.
Bevor du es sagst, aber ich weiß nicht, vielleicht.
Ich meine, aus Bulls-Sicht müsstest du es wahrscheinlich schon machen, allein schon, weil der Deal von Ingram nach der Saison ausläuft.
Genau, du hast halt.
Du Levine hast ja noch 4 Jahre oder so, ne?
3 oder 4 sind es, ja. Also hättest auf jeden Fall weniger und Wiggins wäre noch ein bisschen länger, glaube ich, aber er würde weniger Geld verdienen. Also
Also es war schon ein Bulls-Fan, der den Deal vorgeschlagen hat, oder?
Es war irgendeiner rund um, ich weiß nicht, ob es ein Journalist war.
Kani sowas hat es einfach rausgegeben.
Ja, genau. Wie wäre es denn damit? Geleakt hat es.
Es wird mittlerweile gecrowdsourced an Ideen, weil ihm aufgefallen ist, dass er irgendwie nicht mehr so viel mitkriegt.
Genau. Dieser Portland-Pick würde irgendwo noch hinwandern. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, nach New Orleans, glaube ich.
Seitdem er zu Hause kein Internet mehr hat, setzt er jetzt manchmal halt einfach so nur so übers Handy Tweets ab und guckt, was die Reaktionen sind und ruft Leute an.
Er hat so ein Billboard in Chicago gekauft, weißt du, wie damals bei FireGuard Packs, so ein Billboard, und das hat dann jemand abfotografiert und dann hat es dann online gebracht. So, das ist der neue Weg der Nachrichten in Chicago. So.
Ja.
Genau. Nee, ich bin sehr gespannt. Keine Ahnung, Vooch, ich weiß, was du meinst, aber wenn sie noch ein Center wollen, der rebounden kann, der passen kann, der, also es ist überhaupt keine, Premiumlösung, ne? Will ich es damit nicht verkaufen, aber der zumindest, der solide ist, der dir Länge gibt, der auch mal ein bisschen raus aus der Zone kann, der jetzt nicht unbedingt, dann
Ich muss dich ganz kurz einbremsen, weil du weißt, dass sie Jonas Valanciunas gerade hatten und mit dem nicht verlängern wollten und der jetzt in Washington spielt.
Ja, aber also Wut ist schon noch ein bisschen anderer Typ als Valanciunas, offensiv.
Das stimmt. Ja, aber also so ähnlich viele Dreier nehmen tun die mittlerweile doch wahrscheinlich auch fast schon, oder?
Ja, das stimmt, aber ja. Aber Vooch ist jetzt keiner, der jetzt unbedingt im Post, den kannst du eher so ein bisschen hochziehen rund um die Freiwurflinie, so als Screener und Passer und so. Und den brauchst du jetzt weniger im Post. Aber ja, du hast schon recht, wahrscheinlich ergibt es keinen Sinn. Lass weitermachen.
Ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Also ich habe ihm ein bisschen Unrecht getan, Vooch hat schon mehr Dreier genommen auf jeden Fall.
Halt weniger getroffen, aber...
Ja, die Quote ist schlechter, ja. Aber auch nicht weit auseinander. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass das so wahnsinnig gut passt.
Naja, wahrscheinlich nicht.
Ich meine, die Pelicans, wenn sie jetzt mit Murray spielen, mit Herb, mit Murphy, Zion und im Center, der verteidigen kann, der auch noch eine gewisse Athletik mitbringt, das wäre doch eigentlich so der...
Das wäre geil.
Das wäre der Weg zu einem richtig geilen Team. Aber ich weiß nicht, ob der Weg, sich da Wutsch reinzuholen, machst du dich doch einfach nur wieder... Also gibst du dir sofort wieder ein krasses defensives Limit,
ja,
das dich dann in den Playoffs sehr bald einholen wird.
Da hast du recht. Aber welcher Center wäre es denn, der realistisch ist?
Jared Allen.
Der kann vielleicht realistisch werden, aber ist es jetzt?
Gut, nee, vielleicht nicht. Aber also man muss ja auch nicht jetzt dann irgendwie, nur weil man jetzt die erste Lösung nicht bekommt, muss man ja nicht sagen, ja gut, Scheiße, dann können wir jetzt auch Vooch nehmen, sondern kann man ja auch noch abwarten und gucken, was passiert. Ja, also Nick Claxton hat jetzt gerade einen Deal unterschrieben, deswegen kann man ihn, glaube ich, jetzt gerade nicht traden, aber das ändert sich ja nach ein paar Monaten auch wieder. Da kann man da ja auch nochmal nachfragen.
Kann natürlich auch sein, dass Brooklyn dann sagt, ja, aber der passt doch eigentlich gerade ganz gut in unsere Phase. Beziehungsweise so.
In unsere Tanking-Phase oder was?
Genau. Ich finde das ist auch ganz gut. Nett, dass wir den schon mal haben, weil sonst hinterher fragen wir uns in 3 Jahren, wäre geil, wenn wir jetzt einen wie Nick Claxton hätten.
Ach, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht. Willig zu sein. Egal, wir gehen zu, also ich, wie gesagt, ich widerspreche dir da gar nicht zwingend bei der ganzen Geschichte.
Du willst mich einfach immer nur ärgern und deswegen Vucevic so oft wie möglich einfach erwähnen.
Ja, und ich überlege schon, weil jetzt Youth Movement und so, weißt du, in Chicago, da muss ja auch was passieren. Trey Murphy für Vuce, straight up.
Ja, wer sagt klar. Nein? Das muss New Orleans eigentlich fast
wer
schon
Wer sagt nein? Ja. Wer schon weg ist, Youth Movement in Chicago, DeMar DeRozan. Zu den Königen nach Sacramento. Hat für 3 Jahre 76 Millionen unterschrieben. Das dritte Jahr ist teilweise garantiert nur. Die Bulls bekommen dafür Chris Duarte.
Apropos Youth Movement. Ja. Mit seinen 35 Jahren. Der war übrigens auch in dem Jahrgang.
Ja, stimmt.
Obwohl der, glaube ich, 27 oder 28 jetzt ist.
Ja, der war halt die volle Zeit am College. 2 Second-Runner bekommen die Bulls noch. Und die Spurs bekommen deinen persönlichen Freund Harry B. Harrison Barnes. Und einen 2031er Pickswap, wegen dem irgendwie alle komplett am Rad drehen, weil sie sagen, wie geil die Spurs sind, dass sie diesen Pickswap in 7 Jahren rausgeholt haben.
Nee, das also, Komische ist nur, dass sie den Pickswap bekommen und nicht Chicago.
Ja, gut, aber Chicago hat 2 Second Rounder bekommen.
Wow.
Ja. Nee, kannst du wieder. Kannst
und wegen du wieder dem rastest du jetzt aus, ne?
Ja, da kannst du zum Beispiel sagen, wenn du Levine abgeben willst, dann kannst du sagen, hey, komm, wir haben hier noch 2 Second Rounder rumliegen. Ne? Und den Portland Pick haben wir auch noch. Und dann gibt uns doch mal irgendwas, ne? Vielleicht machst du es so, vielleicht auch nicht. Also, das Chicago, also klar, hätte Chicago auch irgendwie versuchen können, den Deal einfach unter sich auszumachen und hätte da irgendwie auch einen Pickswap rausholen können, hätte auch Harrison Barnes irgendwie aufnehmen können, hätte sie natürlich eventuell Luxussteuer zahlen müssen, was natürlich Jerry Reinsdorf doch nicht machen will. Was natürlich auch, wenn du sagst, wir wollen nicht in die Playoffs, wir wollen eigentlich eher schlecht sein, ist natürlich auch blöd, Luxussteuer zu zahlen. Also das ist jetzt das erste Jahr, in dem es wirklich blöd ist. Die letzten Jahre, wenn du sagst, wir wollen irgendwie competitive sein, kannst du vielleicht auch mal Luxussteuer zahlen. Genau. Was mir gerade noch einfällt übrigens, weil jetzt gerade Luxussteuer und blablabla, der Franz-Deal, ne?
Ja.
Da ist ja auch das Ding, dass er da durch diesen Cap-Race, der ja durch den neuen TV-Vertrag irgendwie deutlich angenommen wird, dass der über Jahre oder über ein paar Jahre hinweg immer so um die 10% steigen kann, dass der Deal dadurch, weil, glaube ich, dann sich er ist ja anteilig, also der Deal ist ja anteilig am Cap, aber es darf immer nur maximal 8% vom Einstiegsgehalt der Verlängerung irgendwie steigen, also höher werden. Und dadurch wird der Deal quasi süßer über die Jahre, also als jetzt ist. Das ist irgendwie noch ein Punkt, den ich ganz interessant fand, den man so ein bisschen, mehr ist ja so krass, so der Spieler, aber es wird weniger sozusagen.
Ja.
Dadurch. dass der Cap ansteigt. Genau. Noch kleiner Exkurs dazu. Aber was hältst du denn jetzt eigentlich mal, Boris ausgeklammert und so, von DeRozan bei den Kings?
Irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich ihn für einen guten Spieler halte und glaube, dass es schon auch ein Upgrade ist, ihn statt Harrison Barnes zu haben. Ich meine, das ist auch einigermaßen klar, dass es ein Upgrade ist. Ich weiß halt nur nicht, ob die Sachen, die er kann und die er nicht kann, ob das ihn zu einem guten Fit für Sacramento macht, weil also sein Clutch-Scoring ist halt top. Die Kings haben auch De'Aaron Fox, der auch sehr, sehr gut da drin ist. Also ich glaube, die beiden haben sich über die letzten 2-3 Jahre, beziehungsweise im ersten, vor 3 Jahren gab es ja den Clutch Player Award noch nicht, sonst hätte ihn DeRozan gewonnen. Und jetzt über die letzten Jahre sind er und Fox ja irgendwie immer mit vorne dabei. Mhm. Und das ist halt so eine der wichtigen Stärken. Er ist halt kein Floor Spacer, nimmt dadurch ein bisschen Platz von so einem Fox und Sabonis Pick and Roll weg. Kannst natürlich sagen, sollte er jetzt von der Bank kommen, dass man halt die Offense so über ihn und Sabonis dann so ein bisschen aufziehen konnte, ihn da den Ball in die Hand legen könnte, dann hast du natürlich schon irgendwie einen Mehrwert geschaffen. Und wenn du halt Monk dafür dann in die Starting Five nimmst und dessen Wurf halt mehr förderst, dann das kann schon irgendwie funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob DeRozan dahin geht und sagt, ich will jetzt von der Bank kommen. Aber also wie man das dann ausknöpert, offensiv finde ich schon interessant. Das halte ich aber schon für möglich. Also einfach, weil die offensiven Fähigkeiten insgesamt schon halt ziemlich gut sind. Er ist halt nicht der große Off-Ball-Spieler, muss man sagen. Aber vielleicht finden sie einen Weg, dass es halt trotzdem funktioniert, weil gute Offensivspieler sind erstmal gute Offensivspieler. Er ist halt defensiv schon echt ein relativ schlechter Spieler. Und wenn man dann sagt, so erster, also Barnes war jetzt nicht auf einem hohen Level, das über die letzten Jahre, aber er war schon noch kompetent. Und jetzt ist es halt, also wenn du beispielsweise dann sagst, also selbst wenn DeRozan nicht startet, hast du ihn ja wahrscheinlich als Closer mit auf dem Feld. Mhm. Dann hast du ihn und Fox und Monk und Sabonis. Und dann hast du einen richtig guten Verteidiger wahrscheinlich, wenn man Keegan Murray als guten Verteidiger oder als richtig guten Verteidiger schon betrachten will, was ja auch, da gehen die Geister auch ein bisschen auseinander. Ich würde sagen, er ist schon überdurchschnittlich, aber in dem Fall ist er komplett Overtext. Und letzte Saison haben sie ja eigentlich das erste Mal seit Jahren so ein bisschen geschafft, die Defense in die richtige Richtung zu bewegen. So nach der, ich glaube, ich hatte das gestern nachgeguckt, ab März hatten sie, glaube ich, sogar die 6. beste Defense. Da hatten sie auch ein paar Ausfälle. Keon Ellis hat da mehr Minuten gesehen und so. Auch Davion Mitchell, den sie ja jetzt nicht mehr haben. Also da war halt so der Fokus ein bisschen mehr auf Defense. Aber davon gehen sie ja jetzt eigentlich wieder komplett weg. Und da weiß ich nicht, ob das dann im Endeffekt so ein Trade-off ist, der es jetzt wirklich wert gewesen ist für sie. Deswegen hat es mich erstmal gewundert, dass ausgerechnet dieses Team DeRozan haben will.
War auch so ein bisschen meine erste Reaktion. Also ich meine, ähnlich war es ja schon so ein bisschen bei den Gerüchten rund um Ingram. Nicht, dass DeRozan und Ingram die gleichen Spieler sind, aber es ist schon auch halt Spieler, wissen wir, offensiv gerne in der Midrange, haben gerne den Ball in der Hand. Nicht die ganz großen Verteidiger, da hatte ich mir schon überlegt. Und deswegen war ich auch überrascht. Ich glaube halt, was du angesprochen hast, dass er, ob er jetzt von der Bank kommt oder nicht, aber dass er, also dass, wenn er mit Sabonis Pick and Roll aufziehen kann oder was auch immer, aber dass er halt, dass halt schon Staggern halt ein entscheidender Faktor sein dürfte. Also wie sie die Lineups dann irgendwie zusammenbekommen. Und klar, es geht dann schon Richtung Closing Lineup, wer steht dann auf dem Feld. Und da ist es wahrscheinlich auch DeRozan, da bekommst du DeRozan wahrscheinlich auch nicht, wenn du ihm vorher vermittelst, ja, du, im Closing müssen wir gucken. Also wenn es läuft, dann ja, aber auch nicht unbedingt. Also kann man schon davon ausgehen, dass er da irgendwie dabei ist. Und dann bin ich gerade auch defensiv schon gespannt, wie sie das machen. Ich glaube, offensiv, sie haben halt, wenn du es anders sehen willst, haben sie halt offensiv noch eine weitere Option. Also wenn du sozusagen, du hast, und sie haben jemanden, sie haben auch eine sehr, sehr eigentlich sichere Option. Eine, auf die sich die Bulls ein bisschen zu sehr verlassen haben teilweise. Was ich krass finde, meine, Rosen wird jetzt 35. Er hat halt immer noch, klar, war jetzt kein mega gutes Team, aber er hat 24 Punkte aufgelegt, 5,3 Assists verteilt, 48% aus dem Feld getroffen und 33,3% von draußen. Also das ist schon, er ist halt einfach, wie du sagst, er ist ein richtig guter Offensivspieler. Und dann,
ja, in so dem, jemand, was er macht, ist er immer noch richtig gut.
Genau, und dann ist es vielleicht auch jemand, du kannst ihn dann vielleicht auch ja, du hast eine zusätzliche Strategie, du hast eine zusätzliche Komponente in deiner Offense. Der Fitz, ja klar, ich meine, er ist keiner, der das Feld breit macht. Es ist, wie du sagst, er ist einer, der den Ball in der Hand braucht im Endeffekt. Der allerdings hat, wie gesagt, also er kann mittlerweile eigentlich schon seit Spurs-Zeiten kann er ja passen. Also das ist ja so dieses, oder er konnte es wahrscheinlich vorher nur noch, aber da hat er sich so ein bisschen neu erfunden.
Er ist ein guter Playmaker.
Ja, und das ist, das könnte wertvoll sein. Du hast halt noch einen guten Playmaker. Du hast halt eher einen Playmaker wieder, der so ein bisschen rund um die Zone operiert dann auch teilweise. Also wie Sabonis zum Beispiel, den du ja da hast. Also ich bin gespannt, was sie daraus irgendwie machen. Aber es ist halt so, er ist halt so ein bisschen, vielleicht schon so ein bisschen auch ein Floor-Raiser fürs Team dann am Ende. Also du bist gerade für die Regular Season ein bisschen kompetenter, einfach offensiv. Es ist jetzt nicht optimal ausbalanciert alles. Wie gesagt, Shooting und Ballverteilung und sowas. Weil wir sagen das ja immer so, wer hat den Ball wann in der Hand? Man arrangiert sich dann irgendwie. Ich bin gespannt, wie sie es machen, wie sie sich auch gegenseitig maximieren können dann. Aber am Ende finde ich es offensiv interessant und defensiv, ja, also da bin ich bei allem, was du sagst. Also du hast halt am Ende, hängt dann vielleicht viel an Keegan Murray und dann vielleicht auch zu viel an Keegan Murray, weil er halt eigentlich auch noch so eine Entwicklung ist, was die Defense angeht und da halt viele, also schon gute Ansätze gezeigt hat und halt vielleicht auch, also auch vielversprechend ist, aber er ist halt schon noch, sein drittes Jahr ist es jetzt, ne?
Es wird sein viertes. Viertes auch schon. War er nicht auch in dem Jahrgang, über den wir gerade gesprochen haben? Nee, Quatsch. Habe ich vertan. Nee, es ist dann sein drittes Jahr.
Sein drittes Jahr, genau. Recht. Aber ja, also ja, dann als Wing dann auch noch die Defense komplett zusammenhalten zu müssen. Aber ich meine, sie sind irgendwo im Mix dann halt, rund um Platz 6, 7, 8. Und ich habe mir einen Artikel von John Holland.
Platz 6 bis 13, hätte ich 6, gesagt.
13, ja, genau. Ja, genau. Weil das ist der Westen. Ja. 2024.
Ganz genau.
Ich hab so einen Artikel gelesen, so von Hollinger zu dem Trade, wo er auch so schreibt, okay, diese so Rings Culture, das dann halt irgendwie wieder genannt, so dieses, okay, sie müssen irgendwie Champion werden. Es ist auch nicht schlecht, ein kompetentes Team zu sein. Und es ist die Frage immer, was ist möglich? Wie kannst du ein kompetentes Team bleiben? Es geht ja auch darum, die Aaron Fox irgendwie zu vermitteln, hey, wir machen irgendwas, weil er ja auch schon so gesagt hat, er hat jetzt erstmal keine Verlängerung unterschrieben, wollte erstmal schauen, wie sich's entwickelt. Ob es DeRozan dann der Richtige ist oder nicht, muss sich zeigen. Aber zumindest halt kompetent bleiben, weil nach der vorletzten Saison, in der sie richtig gut waren, war letzte Saison ja sehr durchwachsen und eben nicht so gut und sie sind so ein bisschen abgesackt und jetzt halt so ein bisschen einfach schauen, dass da, also ein bisschen der Fokus drauf zu legen, nicht, wir müssen jetzt irgendwie, wir greifen jetzt sofort oder kurzfristig OKC und Denver an und Dallas, sondern halt, wir wollen jetzt erstmal gut bleiben, solide bis gut bleiben und vielleicht ist DeRozan dann halt einer, der dazu beitragen kann.
Das ist übrigens brutal, wie schnell das geht und wie, also das spricht eigentlich auch einfach nur nochmal, wie diese Conference einfach ist, aber vor 2 Jahren, wo sie richtig gut waren, haben sie 48 Siege geholt, letzte Saison hatten sie 46. Also der Unterschied ist halt wirklich marginal, aber sie sind halt damit in Play-In sind sie von den Pelicans verprügelt worden, ne? Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube.
Sie haben jetzt Golden State geschlagen und dann Pelicans, ja, genau. Ja, ich meine, vor 2 Jahren war ja auch so ein bisschen der Ausreißer nach unten im Westen, ne?
Ja. Das war so, es gab ein paar mehr Ausfälle auf jeden Fall und da sind sie mit 48 Siegen, sie hatten ja den Heimvorteil damals gegen Golden State in Runde 1 und haben aber verloren in Runde 1.
Genau, ich glaube Dritter, oder? Als Dritter sind sie rein? Ich glaube Memphis waren 2.
Ich glaube
auch. Ja, genau, Memphis waren 2, genau, weil dann ist nämlich, zweite Runde war ja Golden State, Lakers dann.
Genau.
Ja, genau.
Kommende Saison sind es halt echt, also Utah und Portland kann man ausklammern. Außer Utah entscheidet sich, nö, fuck it, behalten wir jetzt doch mal alle zusammen, aber ich glaube es nicht. Aber sonst hast du
Februar 13
Teams, die in die Playoffs wollen und 11, für die es eine massive Enttäuschung werden, wenn sie nicht in die Playoffs reinkommen.
Ja.
Es gibt halt 8 Plätze, das ist ja nicht so viel. Also, ich meine, so bei den Rockets und Spurs, die werden jetzt wahrscheinlich noch nicht komplett in eine Sinnkrise gestürzt, wenn sie nicht die Playoffs erreichen, aber alle anderen, die müssen ja.
Ja. Ja.
Es wird schön, ich freue mich.
Es wird sehr schön. Es wird wunderschön.
Mit dem Grizzly-Bär, der jetzt auf einmal wieder da ist.
Ja, das ist sowieso die größte Wildcard eigentlich, gell? Ja. Also, man kennt ihn eigentlich gar nicht mehr, den Grizzly-Bär. Man weiß gar nicht mehr, was er so ist, was er so kann, was er so macht.
Man wusste auch gar nicht, dass es Grizzly-Bären in Memphis gibt.
Eben. Hätte man eigentlich mal erst in Vancouver verortet.
So ist es.
Ja. So, jetzt, wir reden schon wieder deutlich länger als geplant eigentlich.
Was hast denn du geplant? Ich habe überhaupt nichts geplant.
Ich habe so geplant, 10 Minuten und raus.
Naja. Ja, ja, okay. Nee. Die hast du schon mit Wutstalk, glaube ich.
Ja, gefällt. Siehst du, ja, ist natürlich auch blöd, wenn man dann wieder sowas mit einbringt. Über Caleb Martin sollten wir noch sprechen, oder?
Ja, stimmt, den gibt es auch noch.
Ist noch Philly gegangen, 4 Jahre, 32 Millionen. Angeblich, munkelt man, hätte er in Miami 5 Jahre 65 Millionen bekommen können. Und er ist auch ein bisschen kryptisch gewesen. Irgendwie was so seine, also, was die Beweggründe waren.
Es hatte mit einer Option zu tun, die er hätte ziehen müssen, um dann diesen Deal zu machen, weil auch wiederum Cap- und Apron-Belastungen für Miami vermieden hätte, wenn man es da anders getimed hätte. Das wollte er nicht. Er wollte da auf sich selbst setzen und hat jetzt letztendlich dann einen deutlich mieseren Deal bekommen. Also so wie ich das verstanden habe, war es eigentlich auch mehr oder weniger ein Fuck-up von seinem Agenten. Aber das steht erwähnt? Vielleicht im Tweet von Walsh mit dabei, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich habe da ehrlich gesagt, bin da nicht ganz tief eingestiegen in diese Materie. Hab's nur so irgendwie so im Vorbeilauf gehört und dachte so, hä? Und vor allem auch, als ich diese Zahl gesehen habe, Caleb Martin, 4 Jahre, 32, dachte ich, das ist eigentlich eine Frechheit, dass Philly den für so wenig Geld bekommt. Also wenig Geld, du weißt, was ich meine. Aber irgendwie war das wohl alles nicht ganz koscher.
Ja, er hat auch gesagt, so ist Teil des Spiels, Teil des Lebens. Du lebst, du lernst, du gehst Risiken ein. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es halt nicht.
Ja. Also so. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen Heat-Karma, dass sie jemanden auf diese Art und Weise verlieren, wegen dem Fax von, wie ist das, Devon Carter oder so? Von irgendeinem Carter, wo das Fax zu spät geschickt wurde, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sie Odom signen konnten, den sie dann ein Jahr später für Shaq getradet haben. Also das ist ja irgendwie so ein, der berühmte Agent-Fuck-Up in Verbindung mit den Heat, wo auch seit Jahrzehnten gemunkelt wird, dass da vielleicht der Agent dazu auch genötigt wurde, diesen Fehler zu machen. Aber man weiß nicht so genau. Vielleicht ist es einfach ausgleichendes Karma. Ja. In jedem Fall ist es nicht so geil für die Heat und ziemlich geil für die Sixers.
Ziemlich geil für die Sixers, ne? Also ist jetzt, das Team ist jetzt, also so ein Team, wir können über Alter und Anfälligkeit haben wir schon gesprochen, aber da jetzt noch einen wie Martin reinzuholen dazu, ist es eigentlich so, passt wie die Faust aufs Auge im Endeffekt, oder?
Ja, also mit Martin, Oubre und George bist du auf dem Flügel schon ziemlich switchable, ziemlich vielseitig. Martin hat ja über die Jahre in Miami auch echt häufig so das primäre Perimeter-Matchup gehabt, egal ob das jetzt ein Point Guard war oder auch ein größerer Forward. Also das gibt, glaube ich, den Sixers schon die Möglichkeit, dass sie Paul George jetzt nicht in jedem Spiel abverlangen, dass er irgendwie immer den besten Spieler persönlich verteidigt, sondern dass man halt irgendwie auch so sein defensives Off-Ball-Game mehr einsetzen kann, was halt echt gut ist. Und ja, also Martin ist natürlich jetzt nicht der wirklich verlässliche Shooter, wie er in den Playoffs manchmal aussieht, sondern eigentlich ist er halt eher so ziemlich durchschnittlich, aber auch das ist, wenn man dann sieht, was er halt defensiv dir bringt, was für Slasher-Fähigkeiten er dann auch noch hat, würde ich schon sagen, so für den Betrag schon ziemlich optimal, den da noch mit reinzubekommen. Und also auch Oubre verdient ja um die 8 Millionen im Jahr. Das sind ja beides wirklich richtig gute, teamfreundliche Verträge, die sie da rausgegeben haben. Und das Team ist ja immer noch nicht ganz komplett. Sie haben jetzt Paul Reed ja entlassen müssen aus finanziellen Gründen, der bei den Pistons dann gelandet ist, also die seinen Vertrag geclaimed haben. Aber es lässt sich ziemlich gut an. Also so auf dem Papier sieht dieses Sixers-Team echt gut aus, muss man sagen.
Ja, absolut. Also gerade mit den drei Wings, selbst wenn du mit denen halt startest oder closed, bist du halt komplett switchable eigentlich, ne? Du hast halt wahnsinnig viele Optionen und dann noch den Ring außenrum machen an Maxi und Embiid. Das könnte schon ziemlich gut werden eigentlich in Philly. Also da bin ich sehr gespannt.
Erich Gordon hast du noch. Für Erich Miami ist halt nicht so geil insgesamt. Nee, also es ist mittlerweile echt eine komische Offseason bei denen.
Ja. Vielleicht holen sie Lauri als irgendwie.
Ist halt so ein bisschen die Frage. Also interessiert sind sie? Sind sie ja immer an allen guten Spielern?
Ja.
Aber so das, was sie anbieten können, wird dadurch ja nicht zwingend besser.
Nur weil sie interessiert sind, meinst du?
Ja. Und da bin ich mir halt echt nicht so ganz sicher. Also was ja ganz gut ist, dass sie mit Haywood Highsmith jetzt verlängert haben, das ist auch relativ günstig für die heutige Zeit. Ja. Aber so unterm Strich sind sie halt jetzt in der Offseason, kann man nicht wirklich sagen, dass sie sich groß verbessert haben. Sie haben neu, haben sie Alec Burks und Khalil Ware, also den Rookie. Und Isaiah Stevens auch noch ein Rookie, aber da kannst du jetzt auch nicht irgendwie zwingend davon ausgehen, dass die dir sofort mega helfen. Ja. Man kann natürlich hoffen, dass jetzt eine ganze Saison Rozier, der erst während der Saison kam, vielleicht, wenn Tyler Hero nicht die Hälfte der Saison wieder verletzt, verpasst, sondern mehr zur Verfügung steht. Da Jim kannst Butler. Du schon irgendwie damit spekulieren, dass die Offense nächstes Jahr ein bisschen besser aussieht, als sie letztes Jahr aussah. Aber so, es wird schwerer, sich vorzustellen, wie sie auf das Level von halt den Top-Teams im Osten kommen jetzt aktuell. Gerade mit der Situation um Butler, die ja auch ein bisschen komisch ist. Und ja. Und auch dem Fit im Backcourt mit Hero und Rozier, langfristig bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie geil das dann ist. Gerade defensiv natürlich.
Ich meine, außer Terry rosiert, dann läuft's gut.
Auf den hast du jetzt lange gewartet, ne?
Haben wir schon drauf gefreut. Nicht nur gewartet, sondern drauf gefreut, ja. Miami, ja. Vielleicht zaubern sie noch was aus dem Hut. Vielleicht ist aber auch bei die Butler-Situation, wir beschreiben sie ja immer als ungünstig und sicherlich ist sie auch nicht ganz günstig, aber kann natürlich auch sein, wenn Butler jetzt irgendwie so sein Feuer entfacht und dann irgendwie die da so ein bisschen eine Schippe drauflegt, gerade auch in der Regular Season, ist natürlich dann die Frage, inwieweit der Körper das dann mitmacht, weil er war ja schon auch immer wieder verletzt, hat auch schon einige Thibodeau-Jahre hinter sich zu Beginn seiner Karriere. Also ist die Frage, aber wenn er mehr spielt, härter spielt, vielleicht funktioniert es dann besser. Und Rozier ist halt schon auch noch ein bisschen ein Wildcard, aber wie du sagst, ich sehe jetzt die Heat jetzt nicht zwingend an den oberen vier dran kleben, sagen wir es mal so.
Ja, geht mir auch so. Da denke ich auch, dass Teams wie der Clevelander oder der T-Magische oder der Pacer, dass die eigentlich alle mehr Potenzial haben, um sich halt noch mehr zu verbessern im Vergleich zur letzten Saison. Und alle haben mehr Siege eingefahren als Miami. Nicht viele, also nicht viel mehr. Ich meine, Miami hatte 46 und die anderen
47
und 48.
Ja. Aber ist mehr.
Aber da ist halt irgendwie, da erwarte ich eigentlich fast noch mehr Schritte nach oben.
Ja. Naja, ich auch, ja, es sind halt jüngere Teams auch im Endeffekt, ne? Die eher so in Stufe 2 oder so sind. Und Miami ist tendenziell schon ein bisschen weiter. Paar Deals noch ganz kurz. Dario Saric nach Denver. Does it make the Cole fat oder does it not?
Also nicht komplett. Ist jetzt nicht so, dass er der KCP-Vertreter ist, aber also Saric ist schon ein guter Spieler, glaube ich, auch immer jemand, den du dann schon so Backup-Minuten von Jokic geben wirst. Natürlich wird es immer so bleiben, dass das On-Off-Differential von Jokic eine absolute Frechheit bleibt und Saric wird dadurch dann schlechter aussehen, als er ist. Ja. Aber eigentlich ist der schon ein kompetenter Basketballspieler und glaube ich, schadet auf jeden Fall nicht, den ins Team reinzuholen. Aber auf dem Flügel hätte ich immer noch gerne irgendwas so, was den Abgang von KCP so ein bisschen adressiert, außer halt zu sagen, wir haben ja junge Leute, die machen das jetzt einfach. Schau Zach mal, Levine. Christian Brown, der macht das schon.
Zach Levine.
Du wolltest noch über weitere Deals sprechen.
Ich war richtig, stimmt.
Ich habe kurz bis 10 gezählt.
Ja, es gab noch, also, ja,
ganz kurz.
Müsste ja Vorstelligkeit haben, noch ganz kurz. Miles Bridges, 3 Jahre, 75 Millionen.
Tja.
In Charlotte.
Die Hornets können es nicht lassen. Dabei haben sie ein neues Front Office und hätten auch einfach sagen können, den Scheiß machen wir nicht mehr mit. Leider nicht.
Leider nicht. Jetzt bleibt er da.
War voll das gute Asset Management und so. Aber das sieht für alle echt, also für alle Beteiligten, auch für die Liga einfach scheiße aus. Die ganze Nummer. Kann man nicht anders sagen.
Ja. So ist es. Kein schönes Schlusswort, aber wir sind trotzdem durch für heute. Damit. Oder?
Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwie ein anderer Dreh ein. Kannst du mir noch irgendwie erzählen, warum du jetzt den Engländer heute die Daumen drückst, obwohl es vollkommen überflüssig ist?
Ja, weil es keinen verdienteren Europameister gibt dieses Jahr als England. Weil wir
sind doch nicht mal mehr Europäer. Ich finde es überhaupt nicht okay, dass die überhaupt mitmachen dürfen.
Fußballfeste? Nein. Weil ich drücke einfach aus alter Verbundenheit den Engländern die Daumen. Das ist einfach so. Ich kann auch nicht. Das ist quasi mein.
Du bist nicht zu Unrecht, wirst du Sir Max genannt in gewissen Kreisen.
So ist es, ja. Member of the whatever. Nein, ich habe noch nirgendwo so gern gelebt wie in England. Also kann ich auch, da freue ich mich für die Engländer. Außerdem Harry Kane, weißt du?
Du sagst da immer nur so, weißt du, als müsste ich es wissen. Ich weiß es nicht.
Weißt du nicht, Harry Kane? Ich habe ja vorher schon drüber geredet, Harry Kane ist doch ein sympathischer Dude.
Okay.
Declan Rice, Bukayo Saka. Sind ja auch geile Spieler. Sie dürfen nur nicht oder was auch immer genau. Ich weiß auch nicht genau. Gut. Aber dann packen sie halt, wenn es sein muss, packen sie halt mal einen aus. So wie der Jude
oder der Bukayo. Ich kann dazu nur sagen, Oranjeboven.
Wir werden sehen, aber ich der Engländer macht das schon.
Hoffen wir es mal nicht.
Wir hoffen es sehr. Sehr.
Und damit
die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja.
Nein, wir bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr öfter dabei sein wollen, weil ihr es bis jetzt nicht wart, ist das überhaupt kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, geht überall. Ihr könnt uns folgen bei X und bei Instagram. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, auch mal bei uns auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korbjägerpodcast und korbjäger mit Rüschisch. Dort gibt's extra Content, regelmäßig, für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, was auch Richtung Olympia passiert und überhaupt, wer noch wohin getradet wird, wer noch wo signed. Also viele Optionen gibt's ja nicht mehr. Aber wir bleiben dran. Und feiern heute Abend den Finaleinzug der Engländer. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt das englische Fußballfest und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Oranjeboven.